Radio 3. Lebenswelten.
Dieses Nachtwachen ist nicht nur etwas für mich allein, sondern ich fühle mich dann auch solidarisch mit all den Menschen, gerade in der Nacht, wenn die viel schlafen, dann gleichsam stellvertretend für sie zu wachen, zu beten, dass es denen gut geht, dass sie gut schlafen, dass sie in der Tiefe sich verbunden fühlen mit allen Menschen, ist für mich ganz wichtig in der Nacht.
Also wir hatten ja ein Familienbett, sowohl die Pflegekinder als auch meine eigenen. Und wenn die dann so schlafen, ja, das ist so friedlich. Also es fühlt sich so nach Frieden an und ganz viel Vertrauen und Liebe auch.
Alles schläft, einer wacht. Nachtwachen von Veronika Wawacek.
Muhannad Yabu singt, Muhannad Yabu sitzt, Muhannad Yabu wacht. Später wird der 46-Jährige schweigen. So wie er hier jeden Freitag sitzt, singt, schweigt, betet und wacht. In der Herzogspitalkirche in der Münchner Innenstadt, die zum Kloster der Servitinnen gehört.
Das ist das Beste, was die Menschen für sich macht. Also sitzen Gegenwart Gottes. Für ihn selber, für die anderen auch.
Seit 7 Jahren kommt der im Irak geborene Christ fast jeden Abend hierher ins Kloster der Servitinnen zur ewigen Anbetung. Von 19 Uhr bis um 9 Uhr am nächsten Morgen, wenn er wieder zur Arbeit muss, sitzt er hier auf der Empore der Kirche. Nur mittwochs und sonntags schläft er zu Hause, da beten die Ordensschwestern unter sich. Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag verbringt er hier, wachend und betend und manchmal singend. Muhannad Yabu wacht, dann, wenn andere schlafen.
Das ist eine Berufung, ja, das ist wie schöne Berufung. Das ist die beste Berufung, was Menschen hat.
Er sei schon immer regelmäßig in die Messe gegangen, kannte auch die Anbetung. Dann nahm ihn eine Bekannte mit zu den Servitinnen. Die nennen sich auch Dienerinnen Mariens und sehen in ihrer sogenannten ewigen Anbetung bei Tag und Nacht einen, Zitat, wohltuenden Kontrast zum Aktionismus des Großstadtlebens.
Aber hier als ewige Anbetung und Nachtanbetung, das ist schon eine Gnade, das reinigt auch und das spürt auch die Gegenwart Gottes.
Es sei die Stille des Kirchenraums, die ihn zur Ruhe kommen lasse, wo er Gott noch einmal ganz anders nahe komme, sagt Muhannad Yabu. Es muss eine besondere Erfahrung sein, die ihn hier seine Nächte durchwachen lässt und die er kaum in Worte fassen kann. Barfuß hat er für dieses Interview Platz genommen im Vorraum zur Kirchenempore, in der Hand 2 Rosenkränze. Ein Vorraum mit Esstisch, Resopalküche, voller Heiligenbilder, Marienstatuen und Papstbilder.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde.
Gute Nacht ist seit jeher immer ein Ort von besonders wichtigen spirituellen Erfahrungen. Der Schlaf ist da wichtig und der Traum, dass wir im Traum in eine andere Welt eintauchen. Aber es gibt eben bewusst das Wachen, die Mönche wachen, um die Wiederkunft Christi herbeizusehnen.
Der Benediktinerpater Anselm Grün aus Münster-Schwarzach weiß, wovon er spricht. Er kennt die Nachtwache nicht nur aus der Christmette oder der Osternacht. Nachts wach zu bleiben, hat für ihn eine besondere Bedeutung.
Wir sind einfach aufmerksamer für etwas, wenn es dunkel ist, wenn die anderen schlafen. Spüren wir können uns nicht jetzt unterhalten, sondern wir müssen nach innen horchen.
Nachtwache. In der Nacht wachen Hirten über ihre Herde. In der Nacht wachen Polizisten über ihr Viertel und Security-Leute über Häuser. In der Nacht wachen Menschen an Kranken- und Sterbebetten und Eltern haben ein Auge auf ihre Kinder. Und in der Nacht wachen Menschen, die keinen Schlaf finden und Begegnung suchen, an Kneipentresen oder im Nachtleben.
Moment, ich komme gleich.
Montag, 18:30 Uhr in der Musikkneipe Charlie in Würzburg. Hannelore Weigand, genannt Lore, holt Schnapsflaschen aus dem Lager, schüttet Eis, Erdbeeren, Zucker, Wodka, Zitronensaft in den Mixer.
Das wird mal ein wenig laut. Ich muss wieder Pause machen, dass die Erdbeeren ein wenig weicher werden.
Eine halbe Stunde hat Lore noch, bevor sie die Tür offiziell aufsperrt. Tausende Male hat die 78-Jährige das gemacht. Sie ist die wohl älteste, noch aktive Wirtin Würzburgs, auch wenn Lore diesen Titel gar nicht mag. Die Nacht, das ist ihre Zeit. Und wenn ihre ersten Gäste eintrudeln, dann erwacht sie.
Freddy, du willst bestimmt was trinken. Ja. Helles?
Ja, gerne, ja.
Polizei, Rettungsdienste, Industrie. In vielen Branchen wird rund um die Uhr gearbeitet. Als sogenannte Nachtarbeit gilt dem Arbeitszeitgesetz zufolge, wer zwischen 23 und 6 Uhr länger als 2 Stunden tätig ist. In Deutschland machen solche Nachtarbeit laut Statistischem Bundesamt 4% der Erwerbstätigen regelmäßig. Ausschließlich nachts arbeiten nur etwa 2%.
Sie arbeiten dann, wenn andere schlafen. Sie passen auf, wie die Hirten auf ihre Schafe, damals in der Nacht, als ihnen der Engel erschien. Lore ist eine dieser Dauernachtarbeiterinnen. In der Nacht, da ist die 78-Jährige mit den blonden Haaren, dem roten Lippenstift und dem dezenten Schmuck in ihrem Element.
Gott, was fasziniert mich an der Nacht, dass man nicht jede Falte sieht oder die Leute sind schon abends lockerer drauf oder irgendwas. Weil die haben ja alles Feierabend, das ist ihre Freizeit. Also sind sie schon mal lockerer drauf.
Ihr Arbeitstag beginnt dann, wenn andere Feierabend machen.
Kenner, Bier geht bei dir drauf. Und das Grüne.
Bei mir.
Bei mir?
Bei mir.
Das auch bei
meiner Lippen.
Im Charlie wird angeschrieben, auf Bierdeckel, mit Namen. Viele ihrer Gäste kennt Lore mit Namen, viele andere lernt sie auf diese Weise kennen. Und viele wissen, was sie an ihrer Lore haben.
Ja, ich sage mal, wenn man vielleicht leicht frustriert oder angefressen da reingeht und hat dann das dritte Bier, dann kann schon sein. Und dann ist die Lore immer eine gute Zuhörerin. Und sie kennt beide.
Sie fragt auch immer nach. Also wenn ich alleine mal komme, na, wo ist denn der Andi heute Abend? Oder im Umkehrschluss, wenn er mal jetzt allein vorbeikommt und dann fragt die Lore schon auch, na, was macht denn die Uli? Also das schon. Und wenn's, dann wird man auf jeden Fall ein offenes Ohr bei ihr finden.
Andi und Uli haben sich 2009 im Charlie kennengelernt und sind seither ein Paar. Glücklich, wie beide betonen. Sie sind nicht die einzigen, die im Charlie die große Liebe oder Freunde fürs Leben gefunden haben. Weil die schummrige Musikkneipe mit der Holzvertäfelung und der langen Theke eben mehr ist als eine Kneipe. Für manche Stammgäste, wie Uli, ist das Charlie ein zweites Wohnzimmer. Die Leute dort sind sowas wie eine zweite Familie. Und das liegt eben auch und vor allem an ihr.
Lore, du bist die allerbeste. Ach, komm, komm jetzt zu.
Lore. Lore stellt sich dazu. Lore schafft einen Raum für Begegnung. Lore hat ein Auge auf ihre Herde. Und Lore entgehen auch die verlorenen Schafe nicht, so wie damals der junge Christian.
Der war immer ganz ruhig da gesessen, er hat Zahnmedizin studiert. Der war ganz ruhig. Dann habe ich gesagt, sag mal, bist du ruhig? Ja, nix und so. Und dann, wie gesagt, dann kamen andere und dann habe ich den bekannt gemacht mit anderen Gästen. Und da ist er richtig aufgeblüht. Da ist er eigentlich auch fast schon immer heimgegangen. Und irgendwann kam eine Frau, die war damals um die Mitte 50. Und ich wusste nicht, wer das ist. Und am Schluss ist sie gegangen. Dann hat sie gesagt, darf ich mich vorstellen, ich bin die Mama von dem Christian. Wollte nur das Lokal sehen, wo er öfters ist als zu Hause. Aber jetzt kann ich ihn verstehen, weil hier geht es ihm ja richtig gut.
Solche Begegnungen haben Lore schon den Spitznamen Kuppelmutter eingebracht. Sie selbst versteht sich eher als diejenige, die den Laden zusammenhält. Und vielleicht auch so manches Seelenleben gerade rückt, wobei sie das natürlich niemals so formulieren würde.
Wenn du eine gute Kneipe hast und gute Freunde, brauchst du keinen Psychiater. Du erzählst dir das, in Amerika brauchen sie alle Psychiater. Da gibt es aber auch so Kneipenkulturen nicht, ne?
Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr.
Abends und nachts fühlt sich mehr als jeder dritte Befragte auf öffentlichen Plätzen, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an Haltestellen unsicher oder sehr unsicher. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage der unionsnahen Konrad-Adenauer-Stiftung von 2021 zum Thema Kriminalitätsangst hervor. Tagsüber haben dagegen die wenigsten Menschen an diesen Orten Angst. Sicherheit sei ein Grundbedürfnis, heißt es in der Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung. Es überrasche also wenig, wie wichtig den Menschen der Schutz vor Kriminalität ist, schlussfolgern die Studienautoren und heben gleichzeitig einen Punkt hervor. Die Kriminalitätsangst ist, Zitat, nur bedingt an die tatsächliche Kriminalitätsentwicklung gekoppelt. Heißt im Klartext, die Menschen sorgen sich weiter, auch wenn die Zahl der Straftaten sinkt.
Also es kommt schon öfter vor, dass man jemanden einfach mal am Telefon beruhigen muss, weil vielleicht auch Themen aufkommen, die vielleicht am Tag über vergessen wurden. Tatsächlich lässt sich das aber meistens oft mit einem guten Gespräch beheben.
Sina Raths ist keine Therapeutin und keine Seelsorgerin. Sie ist Polizistin in München. Wenn die 25-Jährige von ihren Nachtwachen erzählt, sagt sie, sie habe die vergleichsweise am wenigsten besinnliche Tätigkeit.
Naja, also ich glaube, im Vergleich zu anderen Berufen haben wir natürlich nicht nur die Funktion, dass wir auch auf Leute aufpassen, sondern natürlich passiert bei uns ein bisschen mehr, vielleicht auch Negatives. Insofern glaube ich schon, dass wir ein paar mehr Bereiche haben, wo wir auch mal negative Erfahrungen haben und wo vielleicht auch jemand anderes mal nachts nicht so froh ist, uns zu sehen.
Etwa wenn Sina Raths und ihre Kollegen nach einem Volksfest Streithähne auseinanderbringen müssen oder wenn sie bei einer Verkehrskontrolle nicht nur Führerschein und Warndreieck sehen wollen, sondern vielleicht auch noch fragen, ob der Fahrer getrunken hat. 2 Jahre lang hat die 25-Jährige regelmäßig Nachtschichten gemacht bei der Polizei im Münchner Nobelvorort Grünwald. Immer 4 Nächte, von 20 bis 6 Uhr. An Schlafen ist dann nicht zu denken.
Man wird schon müde, aber da kann man sich schon mit Koffein irgendwie noch über Wasser halten. Im Endeffekt müssen wir immer erreichbar sein und natürlich auch, wenn es akut ist, mal schnell wo sein. Und wenn man dann, keine Ahnung, sein Waffengut ablegt und sich in die Ecke legt, ist halt schwierig, dann so schnell wieder rauszuspringen.
Verbrecher hat die junge Polizistin dabei in der Regel eher nicht gejagt. Sie sagt, es geht darum, ein wachsames Auge aufs Viertel zu haben.
Dass man ein bisschen über seine Schäfchen wacht. Ja, insofern schon, als dass man einfach sagt, wir sind auf jeden Fall die Ersten, die da sind. Auch noch vor Feuerwehr, vielleicht auch vor dem Notarzt. Also man hat schon das Gefühl, wir sind auf jeden Fall die, die als Erstes ankommen und die als Erstes helfen können. Also insofern auf jeden Fall. Also es kommen natürlich auch schon wieder mal Anrufe nachts, wo man sich denkt, ja, gut, dass wir da waren, dass wir ansprechbar waren, dass wir vielleicht auch mal helfen konnten, dass jemand gut schlafen kann.
Als Engel würde sich die Polizistin Sina Raths freilich nicht bezeichnen. Die eine oder andere frohe oder zumindest beruhigende Botschaft aber konnte sie dennoch gelegentlich aussenden. Etwa, weil sich das unbekannte Fahrzeug vor dem Nachbarhaus bei genauerem Hinsehen als Dienstwagen des Telekom-Mitarbeiters entpuppte. Oder weil sie eine verwirrte ältere Frau zurück in ihr Bett brachte oder verloren geglaubte Jugendliche wieder aufgabelte. Und einmal, da konnte sie sich nicht nur im übertragenen Sinn als Hirtin betätigen. Damals, als der Anruf kam, es seien Schafe auf der Straße.
Es ist gar nicht so selten, dass irgendwelche Tiere irgendwo ausbrechen und natürlich dann auch den Verkehr behindern. Und in dem Fall war das Ganze früh um 5 und wir haben dann 2 Stunden damit verbracht, diese Schafherde wieder einzusammeln, gemeinsam mit dem Schäfer. Das war auch ein ganz schönes Abenteuer.
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird.
In der Nacht, da passiert Unvorhergesehenes. Da hat das Leben ein anderes Tempo. Und da verlieren Begegnungen und Gedanken des Tages an Bedeutung. Nachts, da ist Zeit für das, was wirklich zählt.
Der Benediktinerpater Anselm Grün sagt, wenn es still wird um ihn herum und ruhig, hat er gerade nicht das Gefühl, allein zu sein. Er fühlt sich aufgehoben und geborgen, aber auch verbunden.
dieses Nachtwachen ist nicht nur etwas für mich allein, sondern ich fühle mich dann auch solidarisch mit all den Menschen, gerade in der Nacht, wenn die vielen schlafen, dann gleichsam stellvertretend für sie zu wachen, zu beten, dass denen gut geht, dass sie gut schlafen, dass sie heilende Träume haben, in der Tiefe sich verbunden fühlen mit allen Menschen. Das ist für mich ganz wichtig in der Nacht.
Nachts ist es tatsächlich stiller. Laut Lärmkartierung des Umweltbundesamts von 2022 waren nachts 18% der Bevölkerung von gesundheitsschädlichem Lärm betroffen. Tagsüber waren es demnach mit 26% der Bevölkerung deutlich mehr. Schuld ist oft der Straßenverkehr. Wenn aber die Mehrheit der Autofahrer sich zur Ruhe legt, kehrt auch auf den Straßen und in den Betten Ruhe ein. Weltweit schlafen viele Menschen nur 6,8 Stunden pro Nacht, obwohl die Weltgesundheitsorganisation 7 bis 8 Stunden empfiehlt. Einer Umfrage von Statista zufolge gibt fast die Hälfte der Deutschen, rund 43%, an, unter Schlafstörungen zu leiden. Darunter fallen Probleme beim Ein- oder Durchschlafen sowie Schlaflosigkeit.
Den Tag, den Moment werde ich nie, nie vergessen. Mein Herz, meine Hände, jede Zelle meines Körpers zitterte. Es geht um ein Neugeborenes, das in wenigen Wochen auf die Welt kommen wird. Könnten Sie sich vorstellen, ihn aufzunehmen? Hörte ich am anderen Ende des Telefons. Natürlich, sagte ich. Wir sind bereit.
Es war, als ob sich mit diesem Telefonat ein Schalter umgelegt habe bei ihr, schreibt Mama mit Locke unter dem Instagram-Post, der sie frontal zeigt in einem Krankenhausbett, in ihren Armen ein in ein Tuch gekuscheltes Neugeborenes. Ein Baby, verkabelt und rundum überwacht von Monitoren auf der Intensivstation. Ein Baby, das nicht ihr eigenes ist.
Ich wusste, ich bin nicht für immer deine Mutter. Doch ich bin es dann, wenn du am meisten eine brauchst. Wenn du auf diese große, kalte, helle Welt kommst und erst mal nicht weißt, wo vorne und hinten ist. Ich bin deine Mutter, bis du angekommen bist und merkst, auch wenn alles anders ist, als du es kennst, dir wird es gut gehen. Du wirst geliebt werden und alles bekommen, was du benötigst.
Also bei dem einen Baby zum Beispiel, da wusste ich halt nicht, wenn es auf die Welt kommt, schafft es das dann? Oder? Deshalb wollte ich auch da sein. Also ich habe dann mit der Klinik damals telefoniert und habe gesagt, ihr ruft mich an, sobald die Dame mit Wehen eingeliefert wird.
Mama mit Locke heißt eigentlich Irim und Irim stand vor der Kreißsaaltür, als dieses Baby, das nicht ihr eigenes ist, zur Welt kam. Sie hörte seinen ersten Schrei. Irim ist Bereitschaftspflegemutter. Sie ist diejenige, die Kinder ab Tag 1 in Akutsituationen aufnimmt, bis eine dauerhafte Pflege gefunden ist. Manchmal waren es nur wenige Wochen, einmal sogar ein Jahr. In der Regel können die leiblichen Mütter nicht für die Kinder sorgen, weil sie eine psychische oder eine Suchterkrankung haben. 6 Pflegebabys hat Irim in den vergangenen Jahren auf diese Weise in ihrer 5-köpfigen Familie aufgenommen. Sie hat sie gehalten, getragen, mit ihnen gekuschelt, sie versorgt und an ihren Bettchen gewacht.
Zum Beispiel bei einem Baby war es so, das Baby hat immer nachts geschrien, aber ohne Ton. Also das wollte auch gar keinen Körperkontakt. Normalerweise habe ich schon immer, also vor allem, wenn es nicht mein Baby ist, und die ersten Tage, dann will ich das Baby einfach nonstop in meiner Nähe haben. Und das wollte das Baby gar nicht. Und ich habe es dann ins Bettchen gelegt und habe das Babyfon angehabt und habe noch rumgeräumt und habe dann irgendwie so komische Geräusche im Babyfon gehört und konnte es nicht zuordnen. Bin dann rein und habe gesehen, dass, also man sieht, es weint, aber man hat keinen Ton gehört.
Sie nahm das Baby hoch, bot einen Schnuller an, eine Flasche. Das Baby erschrak furchtbar.
Ich glaube, das Baby kannte das nicht. Also ich glaube, es kannte nicht, dass jemand kommt. Und Babys resignieren ja irgendwann. Also wenn sie weinen und da kommt keiner, dann heißt es ja nicht, dass sie nicht mehr weinen, sondern sie kompensieren das irgendwie anderweitig. Und da war das aber so, ich habe dann einfach eine Matratze auf den Boden geschmissen in dem Raum und habe immer da geschlafen. Und sobald es sich bewegt hat, habe ich die Hand draufgelegt oder zu mir genommen. Und wenn es das nicht mehr wollte, habe ich es wieder zurückgelegt. Und nach 2 Tagen hat es angefangen, nachts zu weinen. Ganz leise erst. Und ich bin sofort immer da gewesen, sofort, keine Sekunde habe ich gewartet. Und in der dritten Nacht war es schon komplett normal.
Säuglinge verschlafen in der Regel fast den ganzen Tag. Auf 14 bis 18 Stunden Schlaf kommt ein Neugeborenes im Schnitt. Kinder und Jugendliche schlafen laut Statistischem Bundesamt rund 9 Stunden. Erwachsene kommen im Schnitt auf 8 Stunden und jetzt ganz genau 37 Minuten. Stand 2022. Allerdings hat die Schlafdauer bei ihnen nicht nur mit dem Alter und dem Geschlecht zu tun, sondern hängt auch damit zusammen, mit wem sie zusammenleben. Schlafkiller Nummer 1 ist, ob Kinder im Haushalt sind.
Also wir hatten ja ein Familienbett, sowohl die Pflegekinder als auch meine eigenen. Und wenn die dann so schlafen, ja, das ist so friedlich. Also es fühlt sich so nach Frieden an. Und ganz viel Vertrauen und Liebe auch. Ich meine, die Kinder schlafen ja sehr tief und sie vertrauen dir einfach. Das könnten sie ja nicht, wenn sie Angst hätten. Und das ist ein sehr, 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 sehr schönes Gefühl.
Ein bisschen wehmütig werde sie schon, wenn sie an diese Zeit zurückdenkt, sagt Irem. Ihre eigenen Töchter sind inzwischen 11, 9 und 5 Jahre alt. Nur noch ganz selten kriecht jemand zu ihr ins Bett. Und durchwachen muss sie die Nächte schon lange nicht mehr.
Also währenddessen gab es schon Phasen, wo ich dachte, oh. Aber im Nachhinein, es ist so eine kleine Zeit.
Eine kurze Zeit, in der Eltern am Bett ihre Kinder wachen und auf die Atemzüge horchen. Eben diese Zeit, wenn dieses zerbrechliche Wesen friedlich schlafend in seinem Bettchen liegt. Die Zeit, wenn sich ein bettwarmes Kind samt Kuscheltieren ins Elternbett schleicht.
Wenn man mal annimmt, wie es einfach nun mal ist, dass ein Baby durchschläft, das andere immer wieder aufwacht, wiederum andere bei jedem Zahn fiebern und die ganze Nacht wach sind oder andere juckt es nicht, da ist dann am nächsten Morgen einfach der Zahn da. Wenn man es einfach so annehmen würde, wie es ist und es akzeptieren würde, dann glaube ich, könnte man es auch viel mehr annehmen, wie wunderschön es ist, dass ein Kind in der Nähe quasi einschlafen kann, vertrauen kann und zur Ruhe kommen kann.
Wache halten, nicht einschlafen und dann merkt man einfach, wie oft schlafen wir nicht nur äußerlich.
Erst in der Ruhe kann man zur Ruhe kommen, sagt der Benediktinerpater Anselm Grün. Erst die Stille der Nacht macht einen aufmerksam für das, was die Lautstärke des Tages übertönt. Die Gefühle in einem selbst, auch die unangenehmen Empfindungen, die Ängste, der Schmerz, die Wehmut.
Die frühen Kirchenväter sagen gerade, viele Menschen haben sich eingelullt mit irgendwelchen Illusionen. Und Mystik heißt aufwachen, aufwachen zur Wirklichkeit. Und in der Nacht, wenn ich da in der Krypta sitze, dann spüre ich, was ist die eigentliche Wirklichkeit? Sind es viele Nachrichten oder ist das in diesem kleinen Raum zu sein und zu spüren, da geht es um was Tieferes?
An Ruhe ist in der Musikkneipe Charlie in Würzburg noch nicht zu denken. Es ist jetzt 23 Uhr. Einige Gäste haben sich schon verabschiedet. Andere blicken in die Tiefe der Nacht oder die des Glases.
Der Karl Ludwig Schleich hat ein fantastisches Buch geschrieben. Das heißt Von der Seele.
Der Mann stellt sich als Bendelhorst vor. Bendel, weil er so viele Freundschaftsbändchen an Handgelenken und Gürtelschlaufen trägt. Und das Buch, das bei ihm nachhaltigen Eindruck hinterließ und über das er nun doziert, sei ihm hier im Charlie am Tresen empfohlen worden. Was jetzt folgt, ist ein langer Monolog über den Rhythmus. Nicht den der Musik, sondern den des Lebens. Alles im Leben, in der Natur, im ganzen Universum, so Horsts Fazit, folge einem Rhythmus. Auf das Frühjahr und den Sommer folgen Herbst und Winter, der Tag folgt der Nacht, der Sonnenauf dem Sonnenuntergang. Und auf die Geburt folgt irgendwann der Tod.
Sensationelle Erkenntnisse, die einen auch über dieses Dasein so ein bisschen erheben und einfach kleinlaut werden lassen mit allem, was uns so umgibt.
War noch nie ein Mensch, der über den Sinn des Lebens nachgedacht hat oder irgendwas. Es ist jetzt so und so ist es nicht. Zu denen, die da in sich reinkommen, nee, war ich noch nie.
Herumphilosophieren? Das habe sie noch nie gemacht, sagt Lore. Sie sei eher Team feiern, weitermachen, ablenken.
Man kann nicht immer alles zu sehr hinterfragen oder hier oder denken oder was. Man muss auch mal, weiß es, 5 Grad sein lassen. Weil man macht sich doch fertig, wenn man alles hinterfragt oder alles macht.
Ihr Motto lautet noch immer, Leichtigkeit ist auch ein wenig wichtig. Und kommt dann doch ins Nachdenken, was sie eben noch so kategorisch ablehnte.
Glaub mir, ich habe in meinem Leben schon viel erlebt, auch mit meiner Ehe. Und mir hat wirklich mein Lokal geholfen.
Lore erzählt von den Zeiten, in denen ihr eigentlich gar nicht nach Feiern zumute war und die Leute im Charlie ihr Halt gaben. Und plötzlich fällt ihr ein Stammgast ein, der schon vor einer Weile gestorben ist. Jever-Klaus hatten sie ihn genannt, weil er immer in der Ecke gestanden und Jever getrunken hat.
Der war 15 Jahre Stammgast. Und plötzlich ist er weg und dann manchmal denke ich heute noch, oh, Jever-Klaus, draußen an dem Tisch wird er wieder so stehen, ein Buch lesen, Jever trinken, sind an manche Gäste wirklich ans Herz gewachsen.
Und plötzlich scheint es stiller zu werden in dieser Nacht, auch wenn die 78-Jährige anschreien muss gegen die Lautstärke ihres Lokals.
Und wenn ihr so weiter redet, so denke ich, die müssen vielleicht auch mal bald Abschied von mir nehmen. Und mich fragen dann sehr viele, wie lange willst du das noch machen? Ich sage, ja, bis man mich rausträgt. Nur der arme Kerl oder das arme Mädchen, wir sehen mich gerade zusammenarbeiten, wenn ich da hinten, darf gar nicht dran denken.
Den Gedanken an die eigene Endlichkeit wischt Lore mit einer Handbewegung beiseite. Für heute ist's genug. Genug der Gedanken, genug der Nachtwache.
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
So eine Ahnung, dass Gott im Grund meiner Seele ist, dass in der Stille ich nicht allein bin, sondern dass da Gott liebt, dass die Liebe Gottes in mir ist. Also in der Nacht in Berührung kommen mit dem inneren heiligen Raum, auf den Grund meiner Seele, da spüre ich so etwas Heiliges, was man nicht beschreiben kann, aber das reine Schweigen, die reine Stille. Und die reine Stille heißt einfach nur Sein, das reine Sein, ohne dass ich was leisten muss, ohne dass ich was beweisen muss, mich rechtfertigen muss, sondern einfach da zu sein.
Einfach sein. Das ist es auch, warum Mohana Diabo hier im Kloster der Servitinnen fast alle Nächte wachend verbringt. Mehr oder minder im Verborgenen. Seinen Lebensunterhalt verdient er als Staplerfahrer. Von seiner Berufung, wie er seine durchwachten Nächte nennt, wissen nur wenige.
Weil manche Leute haben kein Interesse, manche die verstehen das auch nicht. Das muss nicht jeder wissen. Also persönlich meine Eltern, meine Geschwister, die wissen auch nicht.
Genauso wenig wie seine Kollegen. Mohana Diabo ist überzeugt, seine Erfahrungen des Nachts tragen ihn, oftmals sogar in den Tag hinein.
Also manchmal gehe ich hier nach der Ding mit Freude zur Arbeit.
Alles schläft, einer wacht. Nachtwachen von Veronika Wawacek. Es sprachen Hemmer Michel und Christian Baumann, Gudrun Skupin und Johannes Hitzelberger. Regie Sabine Kienhöfer. Tontechnik Daniela Röder und Stefan Oberle. Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für die ARD Audiothek.